Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Donnerstag, dem 24. November. Heute mit folgendem Thema. Carmilla oder das Zeitalter der Vampire, ein Mehrspartenstück mit Oper und Schauspiel bei Bühnen Bern. Der Komponist und Autor Jan Dvorak ist live bei uns im Studio. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Monika Hofmann.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Kurzmeldungen des Tages, heute von und mit Katrin Hiss.
Der bernische Regierungsrat verabschiedete heute die Opferhilfestrategie für die nächsten 10 Jahre. In dieser werden, Zitat, die Strukturen deutlich verschlankt. Die Strategie gibt Kostenneutralität vor, das heißt, dass auch bei steigendem Bedarf nicht mehr finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Unter anderem die Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern kritisiert seit längerem die Stoßrichtung des Kantons. Die Angebote für Gewaltbetroffene seien stets überlastet. Der Kanton müsse investieren, es dürfe bei vulnerablen Menschen nicht gespart werden. Laut dem Rechercheprojekt Stopp Femizid sind in diesem Jahr in der Schweiz bereits 14 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet worden. Mehr zum Kampf gegen Gewalt an Frauen und Kindern gibt es morgen in dieser Sendung. Die Schweiz erlebt einen Solarboom. Wie das Bundesamt für Energie in einer Medienmitteilung schreibt, seien in diesem Jahr 50% mehr Photovoltaikanlagen gebaut worden als noch im Jahr zuvor. Der Bund wolle den Solarstrom weiterhin gezielt fördern. Für das kommende Jahr stelle er 600 Millionen Franken Fördergelder zur Verfügung. Gestern stellte der Bundesrat den Notfallplan vor, falls in der Schweiz zu Strommangel kommen würde. Erster Schritt wären dringliche Appelle zum Stromsparen. Weiter würde der Bundesrat über erste sogenannte Komforteinschränkungen entscheiden. Diese umfassen unter anderem ein Verbot, Gebäude von außen zu beleuchten. Netzabschaltungen seien nur als letztmögliche Maßnahme vorgesehen. Mehr Transparenz bei der Nachhaltigkeit. Ab 2024 müssen große Schweizer Unternehmen ihre Auswirkungen auf das Klima offenlegen. Gestern verabschiedete der Bundesrat eine Verordnung, die eine solche Berichterstattung verlangt. Kundinnen und Konsumenten würden sich so ein besseres Bild machen können von Unternehmen. Ein Experte für nachhaltiges Finanzwesen beim WWF kritisiert, dass die Biodiversität nicht berücksichtigt werden müsse in den Unternehmensberichten. Außerdem würden die Berichte nicht unabhängig überprüft werden. Ins Ausland. Gestern Nachmittag verabschiedete das EU-Parlament eine Resolution, die Russland offiziell als staatlichen Terrorunterstützer bezeichnet. Kurz darauf wurde die Webseite des EU-Parlaments gehackt. Laut der Deutschen Tagesschau bekannte sich eine kremlnahe Gruppe von HackerInnen zum Angriff. Schottland darf nicht über seine Unabhängigkeit abstimmen. Das urteilte gestern das höchste britische Gericht in London. Die schottische Regierung wollte in rund einem Jahr ein Unabhängigkeitsreferendum durchführen. Es wäre die zweite Befragung der schottischen Bevölkerung. Bereits 2014 fand eine solche Abstimmung statt. Damals legten rund 55% ein Nein in die Urne. Allerdings war dies 2 Jahre vor dem Brexit, den Schottinnen und Schotten deutlich ablehnten. Nun urteilte das Gericht in London, dass die britische Regierung der Durchführung eines solchen Referendums zustimmen müsse. Die Zentralregierung des Vereinigten Königreichs lehnt eine zweite Volksabstimmung jedoch kategorisch ab. Der rechtsextreme brasilianische Präsident Jair Bolsonaro scheiterte vor dem obersten Gericht. Darüber berichtet unter anderem die lateinamerikanische Nachrichtenplattform Telesur. Vor wenigen Tagen beantragte er, dass das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen vom Oktober überprüft werde. Sein Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva gewann die Präsidentschaftswahl. Bolsonaro muss sein Amt auf Ende Jahr abgeben. Es gebe keinerlei Beweise für Wahlbetrug, so das Gericht. Der Antrag von Bolsonaros Partei werde somit abgelehnt. 50.000 Menschen, so viele seien in den letzten 8 Jahren auf der Flucht gestorben. Das berichtet die Internationale Organisation für Migration, IOM, in einem gestern veröffentlichten Bericht. Die gefährlichste Route sei die über das Mittelmeer. Hier seien rund die Hälfte aller Todesopfer weltweit ums Leben gekommen. Die AutorInnen des Berichts gehen davon aus, dass es eine Dunkelziffer gibt, weil nicht alle Fälle aktenkundig werden. Und noch zum Wetter. Der morgige Freitag wird stark bewölkt mit etwas Regen bei Tageshöchstwerten von 8 Grad. Und am Wochenende gibt es viel Hochnebel. Es bleibt trocken bei Temperaturen von ca. 5 Grad.
Rabe Info Talk.
Knoblauch hilft gegen sie. Oder ein Kreuz. Oder auch einfach Sonnenlicht. Das alles sind Abwehrmittel gegen Vampire. Im neuen Stück «Camilla oder das Zeitalter der Vampire» hat die Vampirin aber durchaus etwas Anziehendes. Sie ist geheimnisvoll, adelig und lesbisch. Weshalb der Autor und Komponist Jan Dvorak genau diese Geschichte ausgewählt hat, erzählt er uns gleich live hier im Studio. Jan Dvorak, ganz herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Jan, du hast dieses inhaltlich und auch personell monströse Stück geschrieben und komponiert. Auf der Bühne und im Orchestergraben sind ca. 90 Personen. Wo beginnt man da mit der Arbeit? Mit der Geschichte, der Melodie, der Partitur oder mit ganz was anderem?
Tatsächlich war als erstes der Plan da, dass die Bühnen Bern gern ein Zwei-Sparten-Stück machen wollten. Das ist meistens sehr aufwendig und kompliziert in der Organisation. Das heißt, es muss von langer Hand geplant werden. Die Planungsphasen im Schauspiel und in der Oper sind ganz unterschiedlich und das muss alles abgestimmt werden. Und da sind die dann wahrscheinlich auf mich gekommen, weil ich mich eigentlich meinen Lebtag lang mit genau solchen Projekten beschäftige. Häufig in der freien Szene, wo das nicht so ein Problem ist, weil man einfach die Leute sich zusammenholt, die darauf Lust haben. Und aber auch an staatlichen Theatern, wo es dann sehr viel anspruchsvoller wird.
Und was war dann der Unterschied beim Beginn der Komposition oder des Schreibens, wenn du jetzt ein staatliches Theater vor dir hast, so eine große Menge an Menschen, die da mitmachen?
Ja, man hat natürlich ganz tolle Möglichkeiten, denn ein Orchester, ein Opernchor, den hat man ja normalerweise nicht zur Verfügung. In der freien Szene muss man mit kleinen Besetzungen arbeiten. Das ist natürlich eine großartige Möglichkeit, auch für mich als Komponisten. Aber das sind, sagen wir, Dinge, die eher so im Hintergrund natürlich mitspielen als Vorüberlegung. Der entscheidende Punkt war natürlich dann, als ich die Novelle Camilla wiederentdeckt habe. Denn ich kannte sie schon aus meiner Jugend, wo ich immer diese Schauergeschichten aus dem 19. Jahrhundert verschlungen habe, auch teilweise viel zu früh gelesen habe, sodass mir wirklich die Hand beim Umblättern gezittert hat, so ungefähr, weil ich wirklich mich gefürchtet habe. Das heißt, ich habe ganz starke Erinnerungen an diese Art von Novellen. Die haben irgendwie einen starken Einfluss gehabt auf mich. Und als ich über dieses Projekt nachdachte, kamen mir plötzlich die Erinnerungen an diese Novelle wieder.
Dann war die Novelle Ausgangspunkt für das Mehrspartenstück. Hast du dann auch zuerst das Stück geschrieben oder zuerst komponiert?
Tatsächlich ist es bei mir so, auch bei anderen Vorhaben und Projekten, dass ich eigentlich immer erst ein richtig gutes Konzept brauche, bevor ich überhaupt komponieren kann. Ich bin nicht der Typ, der sich sozusagen hinsetzt und dem dann sofort irgendwie 20 Melodien einfallen, von denen er noch gar nicht genau weiß, wofür die gut sind. Sondern bei mir ist es andersrum. Wenn ich eine gute Textfassung habe, dann strömt es mir zu. Aber ohne dass ich das Gefühl habe, ich weiß, worum es geht, fällt mir gar nichts ein. Aber insofern habe ich erst mal sehr, sehr intensiv an dieser Textfassung gearbeitet, auch mit dem Regisseur Roger von Tobel zusammen. Haben wir eben die Idee entwickelt, dass man aus dieser Vampirgeschichte, die eben ungewöhnlicherweise einen weiblichen Vampir in den Mittelpunkt stellt und dadurch eben dieser lesbische Aspekt ins Spiel kommt, ich glaube, das ist dem Autor Sheridan Le Fanu eigentlich mehr so unterlaufen. In der Zeit hat man über solche Dinge ja gar nicht nachgedacht. Umso interessanter, weil quasi das Unterbewusste irgendwie da zum Sprechen kommt. Und wir haben gesagt, eigentlich ist diese Transformation durch das Gebissenwerden von einem Vampir, ist vielleicht auch eine Transformation in einen ganz anderen Zustand, also quasi eine Menschheit, die sich in der Industrialisierung eigentlich sehr, sehr weit abgewandt hat von der Natur und von einem sozusagen nachhaltigen Lebensstil, wird sozusagen auf blutige Weise daran erinnert, dass es so nicht geht.
Zum Inhalt des Stücks kommen wir dann noch, bleiben wir noch einmal beim Schreiben dieses Stücks. Du hast dann die Geschichte geschrieben und wie komponiert man dann für ein ganzes Orchester die Musik? Gibt es da eine Melodie, die du erfindest und die sich dann durchzieht? Gibt es verschiedene Melodien, die du wie verschiedene Themen, die du immer wieder bringst? Wie muss man sich das vorstellen?
Also tatsächlich gibt es da nicht so den einen Königsweg bei mir. In diesem Fall war es so, ich hatte in Schweden, da in einem Waldhäuschen, wo ich häufig schreibe, da hatte ich das Libretto sozusagen gerade fertig gemacht und wirklich in dem Moment, als ich quasi die letzte Zeile so fertig gemacht habe, fiel mir das erste Lied ein, das dann auch zum Ausgangspunkt der ganzen musikalischen Gestaltung geworden ist. Also wie so ein Keim. Und das betraf die Melodie, aber fast mehr noch die Harmonien, die unter dieser Melodie lagen, die waren sehr speziell. Ich hatte das auf der Gitarre geschrieben, was auch eher ungewöhnlich ist für mich. Und da war so ein Akkord entstanden, ein bisschen fast zufällig, wo ich das Gefühl hatte, der ist in seiner Zwielichtigkeit und Uneindeutigkeit zwischen Dur und Moll, dass man gar nicht so richtig den greifen kann, ist der vielleicht irgendwie, könnte der stellvertretend sein für das ganze große Stück. Und so ist es dann auch gekommen. Also ich habe tatsächlich aus diesem Akkord eine ganze Familie von Harmonien entwickelt, die dieses Stück jetzt prägen und denen diesen speziellen, schwebenden Charakter geben.
Und wie würdest du jetzt den HörerInnen den Musikstil beschreiben, den du verwendest, oder die Stile, die vorkommen in den Stücken?
Also es gibt eine Ebene der Musik, die wie eine Landschaft funktioniert, so stelle ich es mir zumindest vor, also die flächig ist, die mit diesen merkwürdigen Harmonien arbeitet, die sehr auf atmosphärische Strecken setzt. Und dann gibt es wie so Objekte in dieser Landschaft, das sind teilweise Melodien und musikalische Einfälle von mir, aber ich habe auch mit Zitaten gearbeitet. Ich habe zum Beispiel ein ungarisches Volkslied verwendet, was auch sich leitmotivisch durch den ganzen Abend so durchzieht. Ein sehr schönes Lied, Megalog. Dann habe ich einen Bach-Choral, quasi die Gegenwelt, die geordnete protestantische Welt. Dann habe ich auch noch viele andere Motive und Melodien entwickelt, nach und nach, und die eigentlich so miteinander verknüpft wie auf einer Bühne, sodass die dann in dieser Landschaft sich miteinander auseinandersetzen. Es gibt zum Beispiel dann eine Szene, wo man auf einer Art Vampirball oder Fest ist und dann die Gräfin, das Oberhaupt dieser Vampirgemeinschaft, dann diesen Bachchoral singt, aber auf ihre Art ganz anders, ganz merkwürdig und auch textlich leicht verändert, sodass es so eine ganz andere Bedeutung bekommt. Und sowas finde ich faszinierend, auch im Sinne der Transformation, von der ich vorhin sprach.
Und du hast jetzt von einem ungarischen Volkslied gesprochen. Hast du dann auch spezifische Instrumente zum Orchester beigezogen, die das spielen?
Genau. Ich habe dann mit einem langjährigen Kollegen und Freund habe ich zusammen die Orchestration gemacht, weil das nicht sehr viel Zeit war, um das ganze Stück zu machen, brauchte ich da Unterstützung. Und als wir überlegt haben, wie wir die Orchesterbesetzung machen wollen, da kam ich dann eben auf die Idee, ein Cimbalon dazu zu nehmen. Das ist das, was man hier als Hackbrett auch manchmal bezeichnet. Das ist, in der Volksmusik wird es verwendet, wie so eine Art offener Kasten mit Saiten, als ob man in einen Flügel von oben reinguckt und dann mit so kleinen Schlägeln direkt auf die Saiten raufklopft. Das gibt so einen ganz merkwürdigen, scheppernden Klang, der in Ungarn eben wirklich das Nationalinstrument darstellt und was auch da hochvirtuos bedient wird. Genau, und dieser Klang ist sehr ungewohnt im Orchester. Der färbt das Orchester jetzt. Außerdem haben wir die Violinen weggelassen, was auch einen sehr speziellen Effekt auf den Orchesterklang hat. Er wird irgendwie körniger, dunkler, erdiger sozusagen und macht Platz für solche Instrumente wie Vibraphon oder Röhrenglocken, also glockige Klänge, die ausschwingen. Und dadurch entsteht dann wie so eine Art Klangwelt, so kann man sich das vorstellen.
Und in diese Klangwelt hören wir gleich rein. Ich war nämlich am Dienstag an der öffentlichen Bühnenprobe und habe ein paar Aufnahmen gemacht. Wir hören nun den Beginn der Oper. Das war der Beginn der Schauspieloper Camilla. Die Szene ist düster, die Bühne schwarz, der Boden mit einer Schicht Wasser bedeckt. Viele barocke Kerzenständer mit flackernden Kerzen bilden einen Kreis auf der Bühne. Am rechten Rand steht ein Flügel, darauf stehen auch brennende Kerzen. Düster, gruselig, vampirig. Am Flügel schläft eine Frau. Eine weibliche Erwachsenenstimme singt von irgendwoher und auf die Bühne tritt ein circa 8-jähriges Mädchen. Jan Dvořák, was wird erzählt in dieser ersten Szene?
Das ist eigentlich eine Rückblende, also etwas, was man im Theater meistens nicht macht. Es ist schwer zu erzählen, eine Rückblende. Eine Rückblende in die Zeit der Kindheit der Hauptdarstellerin Laura, die eben in dem Alter von 6, 7, 8, das ist nicht genau gesagt, so Träume, merkwürdige Träume hat, wo eben eine schöne Frau bei ihr im Schlafzimmer auftaucht und sehr zärtlich mit ihr ist, sehr liebevoll. Sie findet es eigentlich schön und es lässt sich nie ganz aufklären, was das eigentlich gewesen ist. Das gibt noch einen zweiten Traum, da kommen dann die Erwachsenen und suchen das Zimmer durch, aber da ist nichts. Also da bleibt eigentlich schon gleich die Frage übrig, ist das wirklich ein Traum gewesen oder ist wirklich etwas passiert? Ist sie sozusagen zum ersten Mal angebissen worden und damit jetzt prädestiniert, in diese andere Welt überzugehen?
Die Geschichte dreht sich um den weiblichen Vampir Camilla. Die der Geschichte zugrunde liegende Novelle stammt aus dem 19. Jahrhundert und gilt als Prototyp einer langen Reihe weiblicher und auch lesbischer Vampire. Sie wurde oft neu geschrieben und mehrmals verfilmt. Aber warum hast du überhaupt eine Vampirgeschichte ausgesucht für dieses Stück? Wie kam es dazu?
Also, wenn ich mich mit Oper beschäftige, beschäftige ich mich ja auch mit einer musikalischen Tradition, die sehr weit zurückreicht. Auch die Mittel, die da verwendet werden, sind teilweise sehr alt. Die Instrumente, jetzt meinetwegen Streichinstrumente, sind letztlich Barockinstrumente. Die Art, wie gesungen wird, hat sich im 19. Jahrhundert so entwickelt. Das heißt, man operiert eigentlich die ganze Zeit mit emotionalen Elementen, denn Musik ist ja emotional, mit emotionalen Botschaften aus der Vergangenheit. Und für mich ist es da schwierig, jetzt zum Beispiel mir eine zeitgenössische Geschichte mit Opernstimmen vorzustellen. Wenn ich eine Opernstimme höre, versetzt mich das sofort eigentlich in eine Art mystische Vergangenheit. Und da gibt es, glaube ich, so eine Verbindung, die für mich gut funktioniert, sodass man ein zeitgenössisches Stück schreiben kann, was aber eben durch diesen, sage ich mal, geheimnisvollen oder mythischen Charakter eben mit diesen Klangfarben gut umgeht.
Und was für ein Thema behandelst du in deiner Interpretation der Camilla-Geschichte? Du hast es schon angesprochen, es geht um Transformation, aber ganz konkret, welche Themen kommen vor?
Also ich habe mich erst natürlich mit der Novelle beschäftigt und dann bin ich darauf gestoßen, dass der Autor angeregt wurde durch einen Reisebericht, wo ein englischer Abenteuerreisender, der eben in den 1830er Jahren durch Mitteleuropa gereist ist mit seiner Familie und quasi die Steiermark in Österreich bereist, so als ob es ein fernes und sehr, sehr rückschrittliches, merkwürdiges, mittelalterliches Land wäre, wo es keine vernünftigen Betten gibt, wo die Heizungen schlecht sind, wo es keinen fließend Wasser gibt und so weiter. Und das fand ich wirklich faszinierend, weil in genau dieser Zeit eben, und das wird auch in diesem Reisebericht beschrieben, die Industrialisierung in der Steiermark begonnen hat, weil man nämlich da riesige Erz- und Kohlevorkommen hat. Und irgendwie dachte ich, das ist spannend. Also ich habe öfter mal gedacht, dass dieser Boom der Schauergeschichten im 19. Jahrhundert irgendwas mit der Industrialisierung zu tun hat, als ob die alte Welt, die gerade abgeräumt und vernichtet wird, als ob die jetzt als Spukgespenst die Modernen heimsucht. Und dachte, dieses Thema, das kann man doch ausbauen. Und dann sagte der Roger, der Regisseur, meinte dann, ja, im Grunde geht es doch um eine Vampir-Utopie. Die Vampire sind hier gar nicht das Schreckliche, sondern das sind die, die auf eine bessere Weise leben, die eben nicht auf diese expansive Weise wie die Industriegesellschaft existieren. Und können wir das nicht nutzen, um eine Geschichte über Industrialisierung und den Ausstieg aus der Industrialisierung zu erzählen, der natürlich dann eine ganz andere Lebensform bedingt. Und die Vampire feiern halt gerne, aber da sie viele Jahrhunderte Zeit haben, sind sie nicht so darauf angewiesen, jetzt das Äußerste rauszuholen aus jedem Moment, so wie wir vielleicht.
Im Original ist die lesbische Komponente zwischen Laura und Camilla nur so angedeutet. In deiner Version ist sie offensichtlich. Warum hast du gerade eine lesbische Geschichte ausgewählt? Was gibt das noch für einen besonderen Dreh in die Geschichte?
Also, man kann ja sagen, dass das patriarchale System, was sich ja schon viele Jahrhunderte und fast Jahrtausende sozusagen entwickelt hat, dass das natürlich auch zur Aufklärung, ich lese gerade Adorno, deswegen bin ich voll in dem Stoff drin, Industriekapitalismus eigentlich geführt hat in der Konsequenz, eben über die Erforschung der Natur, dann eben die Natur nutzbar zu machen. Also da gibt es eine Art Folgerichtigkeit da drin. Und das andere, also alles andere, und dazu gehört eben unter anderem auch zum Beispiel die lesbische Liebe, die ja so gar nicht wirklich bekannt war, wird zu den Seiten weggedrängt. Also auch alle matriarchalen Elemente werden eigentlich ausgeschieden aus diesem Prozess und sind dann das andere. Und das andere ist natürlich auch immer das, was ein bisschen unheimlich ist für die Mehrheitsgesellschaft. Und insofern gibt es da so eine, also finde ich, spannende, ja, eine Mixtur aus Themen eigentlich. Es ist jetzt nicht das Hauptthema. Die Vampire nehmen das auch ganz selbstverständlich. Für die ist das gar kein Thema. Für die haben jetzt solche geschlechtlichen Fragen nicht diese Bedeutung, die sie für uns haben. Und das fand ich irgendwie interessant. Wirklich da so diese 19. Jahrhundert Patriarchat, wo es wirklich noch so ganz in voller Blüte steht, mit so einer völlig entgrenzten Welt gegenüberzustellen. Dadurch, dass es eben 150 Jahre her ist, hat man vielleicht noch auch ein bisschen mehr Distanz dazu, kann es quasi, man kann es so betrachten und auf sich wirken lassen.
Kann man sagen, das Hauptthema ist die Transformation von Laura, die sich aus diesen patriarchalen Verhältnissen und auch dieser Menschengeschichte freischreibt und Vampirin wird?
Genau, das ist auch in der Novelle schon so, dass die Laura immer kränker wird. Also nach menschlichen Kriterien gesprochen, sie wird immer schwächer, immer kränker. In der Novelle wird sie gerettet am Ende. Und Camilla wird dann mit dem berühmten Hammerschlag und dem Holzpflock dann irgendwie getötet. Und hier ist es so, also das ist auch schon in der Novelle so, dass sie das eigentlich begrüßt. Also sie schreibt dann, dass diese Krankheit sie zwar unglaublich schwach macht, aber eigentlich ein gutes Gefühl gibt, dass sie ihrem Untergang quasi entgegen sich sehnt. Und das ist natürlich was ganz Merkwürdiges, auch da wieder das Unheimliche eigentlich, dass man so dem Ende entgegenstrebt. Und das ist eben bei uns so, nur dass es dann eben in unserem Stück eine Schlussszene gibt, in der, das ist das Zeitalter der Vampire, die Vampire dann eben die Vorherrschaft übernommen haben. Camilla ist zwar nicht mehr da, aber Laura lebt in Wien und lebt ein ganz neues, ganz andersartiges Leben, von dem sie eben sagt, wir wiegen nicht viel, die Erde spürt uns kaum.
Mhm. Kommen wir noch kurz zur Inszenierung dieses aufwendigen Stückes. Den Auftrag zu diesem Stück hast du ja vom Schauspieldirektor Roger von Tobel erhalten. Er inszeniert es nun auch als Regisseur hier am Berner Stadttheater. Du hast es vorher schon angetönt. Ihr habt schon bereits, als du das Stück erarbeitet hast, zusammengearbeitet. Die Zusammenarbeit begann nicht erst, als du alles fertig geschrieben hast und ihm sozusagen alle Dokumente übergeben hat, aber als du alles fertig geschrieben hast und Roger von Tobel übernahm, ging die Arbeit bei dir trotzdem weiter, weil du musstest auch noch anpassen. Wie war das?
Genau, das war eben auf jeden Fall gut, dass wir vorher uns schon immer zusammengesetzt haben und das Thema durchgearbeitet haben. Da kommen auch neue Aspekte dazu, auf die ich vielleicht alleine gar nicht gekommen wäre. Ich liebe eigentlich Gruppenarbeit, das finde ich immer produktiv. Und natürlich bin ich gewöhnt vom Musiktheater aus, dass die Musik im quasi die musikalischen Gesetze eigentlich im Vordergrund stehen beim Musiktheater. Hier war jetzt federführend eben das Schauspiel. Die arbeiten anders. Da wird bis zur Generalprobe weitergeändert, manchmal sogar noch nach der Generalprobe, was für die Musiker gar nicht so leicht ist. Und was auch tatsächlich bestimmte Anpassungen bei den Bühnenmusiken, bei den Übergängen erforderte. Also das heißt, da war ich eigentlich laufend beschäftigt und auch der musikalische Leiter waren laufend beschäftigt, eben kleine Anpassungen zu machen, die das, was da szenisch entstanden ist, und das ist sehr schön, finde ich, eben dann mit der Musik wirklich so zu verschränken, dass es eine Notwendigkeit bekommt.
In großen Häusern sind ja Mehrspartenstücke viel seltener als Einspartenstücke, denn sie sind enorm viel aufwendiger. Mhm. Normalerweise stehen die Schauspielenden und die OpernsängerInnen nicht zusammen auf der Bühne, denn ihre Arbeit unterscheidet sich auch sehr. Bei der Oper ist alles durchgetaktet und immer gleich. Und beim Schauspiel hingegen hat Improvisation viel Platz. Wie bist du mit diesen zwei Realitäten umgegangen?
Also das war mir klar, dass es da ganz unterschiedliche Arbeitsweisen gibt, die auch nicht immer verträglich sind miteinander. Und dann habe ich gedacht, ich nutze eben genau diese, also ich nehme das nicht als Zufall, dass es diese zwei verschiedenen Arbeits- und Kunststile gibt, sondern das muss irgendwie mit der Geschichte zu tun haben. Die Vampire singen, die Menschen singen nicht oder versuchen zu singen und können es dann immer besser. Also quasi das Medium der Musik ist eigentlich das Medium der Transformation. Und dadurch bekommt es plötzlich eine Logik für mich. Also ich verstehe, warum die einen jetzt eine Opernstimme haben und die anderen nicht. Das war so eine grundlegende Idee da zu dem Thema.
Nun ist die Schauspieloper Camilla und das Zeitalter der Vampire geschrieben und in Szene gesetzt und wartet auf die Premiere am Samstag. Was macht dir am meisten Freude an diesem Projekt?
Also ich finde, dass es wirklich ein Augenschmaus geworden ist, wenn man da auf diese Bühne guckt mit dem Wasser, das immer wieder andere Funktionen annimmt, vielleicht ausgehend davon, dass das in einem Wasserschloss spielt, aber das spielt dann irgendwann gar keine Rolle mehr. Das Wasser kann so vieles sein und ist natürlich auch so ein transformatorisches Element, das Flüssige, das nicht ganz Greifbare, was aber dann spiegelt, wo die Lichter sich verdoppeln und so weiter. Das macht mir zum Beispiel sehr viel Freude und natürlich auch, wie das Ensemble diesen Text zum Leben erweckt hat und wirklich, finde ich, sehr greifbare, sehr nachvollziehbare Figuren geschaffen hat, auch unabhängig davon, welche Position sie jetzt im Einzelnen beziehen. Das finde ich so wichtig. Das ist ja kein Propagandastück, sondern das zeigt, wie Menschen sich auseinandersetzen. Und das ist, glaube ich, wirklich geglückt.
Jan Dvořák, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das Mehrspartenstück Camilla und das Zeitalter der Vampire feiert am Samstag im Stadttheater Premiere. Weitere Infos findet ihr auf rabe.ch/info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, dem 24. November. Auf der Website der rabe.ch gibt es weiterführende Links. Die Podcasts des Rabe Info sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Wir thematisieren unter anderem die Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, die morgen Freitag startet. Beigetragen zum heutigen Info hat Katrin Hiss. Ein Mikrofon verabschiedet sich Monika Hoffmann. Schön, habt ihr zugelassen, habt Sorge und ciao zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.